Dann sind wir darüber gefahren und dann habe ich diese Insel gesehen mit diesen grünen Bergen in diesem blauen Meer. Und bevor wir überhaupt angekommen sind, habe ich gewusst, da will ich hin. Da will ich leben und sterben. Wie soll ich das erklären? Wenn man etwas sucht und es dann findet, dann weiß man das.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. Ja, vielleicht hast du auch schon einmal an einem der grauen und kalten Herbsttage daran gedacht, am liebsten würde ich in die Karibik auswandern. Mein heutiger Gast hat genau das getan, denn ihr haben das Meer und das warme Wetter so sehr gefehlt, dass sie sich 1997 entschieden hat, nach Dominica auszuwandern. Was sie dort macht und wie einfach oder schwer es war, in den 90er Jahren in die Karibik auszuwandern, darüber sprechen wir gleich. Und wenn du auch den Drang verspürst, etwas in deinem Leben zu ändern, wenn du auch davon träumst, in einem anderen Land zu leben und dort noch einmal ein neues Leben zu beginnen, dann sage ich dir jetzt die zwei Worte, die wahrscheinlich alle Gäste in meinem Podcast unterschreiben würden. Und zwar: Mach es! Es gibt sehr viele Menschen, die zögern und ihre Träume aufschieben und dann nie wissen, was wäre, wenn ich es trotzdem gemacht hätte. Und deswegen hilft es, einfach einmal seine Träume auch zu verwirklichen. Und hier im Podcast bekommst du nicht nur viel Motivation, sondern auch Ideen und wichtige Tipps für deine Auswanderung. Und dazu empfehle ich dir auch noch drei Dinge. Erstens, abonniere den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, komm in unsere Facebook-Gruppe und drittens, hol dir den wöchentlichen kostenlosen Newsletter. Es lohnt sich wirklich. Da habe ich zum Beispiel letzte Woche verraten, wie man sein Traumland auf authentische Art und Weise entdeckt und bereist, damit man eben weiß, was einen bei einer Auswanderung erwartet. Und du bekommst im Newsletter immer die wichtigsten Infos zur neuesten Podcast-Folge. Und den kannst du also abonnieren, und zwar über meine Webseite derauswandererpodcast.com. Alle wichtigen Links zu Einfach Aussteigen findest du auch in den Shownotes hier in deiner Podcast-App.
Mein Podcast.
Heute geht es also in die Wärme, ans Meer, und zwar in die sonnige Karibik nach Dominica, eine der ursprünglichsten Inseln der Welt. Sie liegt zwischen Guadeloupe und Martinique im Karibischen Meer. Und wegen der artenreichen Tier- und Pflanzenwelt wird sie auch The Nature Island genannt. Circa 72.000 Menschen leben dort auf einer Fläche, die in etwa so groß ist wie Hamburg. Und Dominica kennst du vielleicht auch aus den Filmen wie Fluch der Karibik 2 und 3, denn die Insel sieht in weiten Teilen noch so aus wie vor 200 Jahren. Das war eben für die Produzenten ein Argument, da zu drehen. Mein heutiger Podcast ist Annette. Sie kommt ursprünglich aus der Schweiz, ist studierte Germanistin und hat als Reiseleiterin gearbeitet, bevor sie zum ersten Mal einen Fuß auf Dominica gesetzt hat. Und in diesem Moment wurde sie förmlich vom Blitz getroffen und hat sich in den Ort verliebt. Und zwar so schnell, dass sie mit ihrem Mann ein Jahr später dahin ausgewandert ist und heute ein Hotel direkt an den Inselklippen betreibt. Warum sie für den Start in der Karibik viel Geduld haben musste, wie sie es zum eigenen Hotel geschafft hat und wie sie trotz verschiedener Schicksale nie ans Aufgeben gedacht hat, darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Annette.
Hallo Nicola. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Wir würden ja eigentlich normalerweise Schweizerdeutsch reden, aber für die deutschen Zuhörer müssen wir jetzt einmal ins Hochdeutsche wechseln. Und deswegen führen wir jetzt das Gespräch auf Hochdeutsch. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Das ist absolut okay. Ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Kein Problem.
Super. Annette, Dominica, Karibik. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Also, ich bin jetzt im Büro, ich gucke raus in meinen Garten, sehe Kokospalmen, Guava-Bäume, Koto, dahinter natürlich meinen Pool und dahinter das Meer. Wir sitzen wirklich auf einer 30 Meter hohen Klippe, direkt an der Karibik und haben absolut nichts vorne dran, außer das Meer.
Wow. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mal mit jemandem sprechen kann im Podcast, der nicht erst vor 2 Jahren, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, sondern vor 25 Jahren ausgewandert ist. Und ich habe das jetzt gerade...
24, sorry.
24, okay, gut, da habe ich jetzt ein Jahr noch draufgeschlagen, um es rund zu machen.
Okay.
Aber bei dir ist ja so, wir haben es gerade in der Einleitung gehört, du kommst ja ursprünglich wie ich aus der Schweiz, da wo alle sagen, wie kann man nur die Schweiz verlassen? Die Frage stelle ich dir jetzt auch. Wie kann man nur die Schweiz verlassen Mitte der 90er Jahre?
Also es fehlen in der Schweiz zwei ganz wesentliche Dinge. Das Meer und das warme Wetter.
Das waren die Hauptgründe, ja?
Ja, Ganz einfach.
Weil du bist ja, wenn wir das mal so ein bisschen zurückholen, du bist ja mit deinem Mann Stefan 1996 das erste Mal nach Dominica gekommen, zum Urlaub machen. Wie seid ihr überhaupt erstmal auf diese Insel da gekommen? Weil da gibt es ja mehrere berühmtere Inseln, sage ich jetzt mal, drumherum.
Also die Geschichte ist ganz einfach. Wir haben damals, als wir uns entschieden haben, in die Karibik auszuwandern und hier was zu machen, sind wir natürlich einfach mal erst in die Domrep geflogen, haben uns da ein bisschen umgeguckt, was uns übrigens auch sehr gut gefallen hat, besonders im Landesinneren. Und dann habe ich eben im Zusammenhang mit dieser Reise dann, wie fast alle anderen Menschen, herausgefunden, dass Dominica, übrigens Dominica betont, nicht das Gleiche ist wie die Domrep. Und dann sind wir zurück und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt und das hat mir alles sehr gut gefallen. Und der Hauptgrund, also einer der Hauptgründe, weshalb ich unbedingt nach Dominica wollte, war tatsächlich der Name. Dominica heißt nämlich Sonntagsinsel. Deswegen ist es Dominica betont und nicht Dominica. Und das kommt von der ersten Sichtung damals 1493 von Kolumbus. Der hat nämlich Dominica an einem Sonntag zum ersten Mal gesehen. Und meine Version der Geschichte ist, es waren ihm gerade mal alle Heiligen ausgegangen, weil er hat ja alle Inseln und zum Beispiel Guadalupe, Santa Maria della Guadalupe nach Heiligen und heiligen Orten benannt. Und da hat er gesagt, ach was, Sonntagsinsel, Dominica, vom spanischen El Domingo. Und das hat mir unglaublich gut gefallen und da habe ich gedacht, das kann nur schön sein in Dominica. Und dann sind wir dann 96 zum ersten Mal hergekommen.
Ja, wie muss man sich die Insel vorstellen? Ich habe geguckt, die ist ungefähr ja so groß wie Hamburg.
Ja.
Also du, glaube ich, in der Länge 47 Kilometer. Also alles relativ überschaubar, jetzt nicht riesengroß.
Ja.
Ja, wie stellt man sich das vor da?
Also ich greife jetzt nochmal zurück auf Columbus und dann erzähle ich dann aber von mir. Als Kolumbus damals von dieser Seereise zurück nach Spanien gekommen ist, hat der spanische König ihn gefragt, ja, wie sieht denn Dominica aus? Und dann hat Kolumbus der Legende nach ein Stück dunkelgrünen Sand genommen, hat es auf den Tisch gelegt und zerknüllt und hat gesagt, so sieht Dominica aus. Und genau so sieht Dominica aus. Dominica ist grün. Dominica besteht aus 9 Vulkanen. Das ist die höchste Vulkandichte der Erde auf einem so kleinen Fleck. Vulkanisches Gebiet ist natürlich unglaublich fruchtbar. Es ist unglaublich gebirgig. Also die Vulkane ziehen sich von Nord nach Süd als Kette über die ganze Insel. Der höchste ist 1447 Meter hoch, was von 0 Meter doch ziemlich hoch ist. Und ist komplett, also zu 60% bedeckt mit Wald. Davon sind 25% noch ursprünglicher tropischer Regenwald. Und eigentlich nur die Westküste ist trocken und ist nicht durchgehend bewaldet. Also ist unglaublich grün und ja, es ist ein Naturparadies.
1996, lass uns nochmal zurückgehen. Euer Urlaub da, du kommst also auf diese unfassbare Insel, die so ein Naturspektakel ist. Was war damals so dein Wunsch oder dein Traum? Also wie, weißt du noch, wie das entstanden ist, dass du gesagt hast, ich möchte da bleiben, ich kann mir vorstellen, da zu leben?
Das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Wir waren erst eine Woche in Guadeloupe, einfach mal zum Rumgucken, weil das war ja schließlich EU und Stefan ist als Deutscher war ja EU-Bürger. Das wäre vielleicht auch eine Option gewesen. Und dann sind wir mit der Fähre von Guadeloupe nach Dominica gefahren und dann nach dem Kanal, also wir nennen das Meer zwischen den Inseln heißt hier Martinique-Kanal oder Dominica-Kanal oder Guadeloupe-Kanal. Dann sind wir darüber gefahren und dann habe ich diese wirklich unsägliche Insel gesehen mit diesen grünen Bergen in diesem blauen Meer. Und bevor wir überhaupt angekommen sind, habe ich gewusst, da will ich hin. Da will ich leben und sterben. Punkt. Das heißt einfach, wie soll ich das erklären? Wenn man etwas sucht und es dann findet, dann weiß man das.
Hast du lange nach so einem Ort gesucht oder war das quasi jetzt so ein Zufallstreffer?
Nö, von klein auf. Ganz einfach. Ich habe mit 8,5 habe ich zum ersten Mal in Italien das Meer gesehen und da wusste ich, dass ich am Meer leben will, muss. Für mich eine Lebensnotwendigkeit, das Meer zu haben. Und dann natürlich, dann kamen unzählige Reisen an ganz verschiedene Orte, Südeuropa, dann weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich dann mal in Florida, lag ich so auf dem Liegestuhl im Garten, habe gedacht, Mensch, Karibik ist ja gleich um die Ecke und dort will ich jetzt hin.
Okay, jetzt 1996, ihr kommt zurück in die Schweiz. das Jahr drauf, 1997, ihr wandert aus. Frage, was hattet ihr für einen Plan? Wie habt ihr euch vorbereitet? Was war euer Ziel?
Also wir haben beim ersten Besuch hier in Dominica, wir sind beide Taucher, muss ich dazu noch sagen. Und dann haben wir natürlich hier auch viel getaucht und waren völlig begeistert. Und dann hat sich dann so langsam die Idee entwickelt, okay, wir wollen wirklich in Dominica was machen. Dann haben wir überlegt, irgend so Gästehaus oder Tauchbasis oder beides miteinander. Und dann haben wir aber einen Kontakt gehabt von bekannten Tauchern. Und die haben uns gesagt, ah, ihr müsst da unbedingt in Salisbury, da ist ein Deutscher und eine Schweizerin mit einer Tauchbasis, geht die mal besuchen. Haben wir gemacht. Die waren auf Tar, wir haben uns wunderbar verstanden und dann hat sich dann ziemlich bald herauskristallisiert, dass es sich eigentlich anbieten würde, wenn wir hier in der Nähe eben zum Beispiel ein Gästehaus oder ein kleines Hotel aufmachen würden. Dann haben wir gleich eben ja beim ersten Besuch haben wir angefangen, Grundstücke zu suchen, haben dieses Grundstück auch gleich angeboten gekriegt. Ich wollte es aber nicht, weil es eigentlich relativ klein ist. Und dann haben wir gesucht und gesucht und gesucht und der damalige Real Estate Agent, der einzige, den es gab, hat mich dann quasi hier hochgeschleppt auf die Klippe. Und dann habe ich gesehen, ja, that's it. Das ist genau das, was wir suchen, was wir brauchen, was wir wollen. Und dann hat sich die Idee entwickelt, eben ein kleines Hotel zu bauen. Also dann war es dann klar, weil die Tauchbasis war ja bereits vorhanden. 5 Minuten zu Fuß unten am Strand und dann fanden wir, das ist eigentlich die ideale Kombination.
Weil viele, also weil das ist jetzt ein total interessanter Punkt. Viele haben diese Ideen auch, aber die meisten machen das ja nicht, weil sie zweifeln. Hattet ihr Zweifel oder war das klar, als ihr auf dem Rückflug in die Schweiz wart, wir machen das jetzt und das sind unsere nächsten Schritte, wir bestellen jetzt einen Container, wir wandern dahin aus, nehmen unsere Sachen mit und bauen da ein kleines Hotel oder ein Gästehaus auf?
Ja. Also wir haben dann auch gleich eine Option auf das Grundstück gemacht, haben eine Anzahlung geleistet, sind dann zurück, haben dann, ja eben, das sind dann natürlich langweilige Prozesse, haben dann alles in die Wege geleitet, damit wir das Grundstück kaufen können und ja, sind zurück und haben geplant. Also wir sind dann noch, wir hätten eigentlich noch einen 2-Jahres-Vertrag in Ägypten gehabt als Tauchguide, sind dann auch hin und das ging dann aber gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann sind wir nach 3 Monaten zurück und haben dann halt einfach uns voll auf die Planung konzentriert, hier nach Dominica zu kommen.
Und auch bei dir, jetzt nochmal auf diese Frage zurückgekommen, Zweifel sind da keine oder waren da keine da? Oder irgendwie, dass man mal gedacht, oh Gott, mache ich das alles richtig?
Nein, am Anfang gar nicht. Da war nur Begeisterung, nur wirklich fokussiert, alles richtig vorzubereiten, möglichst gut vorzubereiten. Und da kommen wir vielleicht dann später noch drauf. Ich meine, egal wie gut man meint, man sei vorbereitet, man ist nie vorbereitet. Aber ich habe das gehört.
Genau, da kommen wir gleich drauf. Eine Sache noch, die mich jetzt an dem Punkt auch interessiert, 1997, Vergleich jetzt heute 2021. Würdest du sagen, Auswandern ist heute leichter, weil ich habe das Internet, ich kann mir alles eigentlich vorher angucken, es gibt Google Maps, es gibt Google Earth, ich kann mit Leuten über Foren direkt in Kontakt kommen, mir so viele Informationen holen. Ist Auswandern heute leichter oder war es früher leichter, weil halt da eben auch weniger da war und man da halt Ideen vielleicht schneller umsetzen konnte?
Gute Frage. Ich denke, man kann sich natürlich heute viel, viel besser informieren, das ist ganz klar. Aber wie wir sicher beide wissen, da geht so viel Zeug im Internet rum und in den Foren, das kann einen dann sicher auch abschrecken. Und wenn es dann wirklich um die Realität geht, wenn man dann wirklich hier ist und wirklich mit den Behörden alles in die Wege leiten muss, ich glaube, das ist kein Unterschied zu früher.
Ja, weil da kommen wir jetzt zu, wenn man auf eine Insel kommt, wo man jetzt abgesehen von ein paar anderen Schweizern, die jetzt da leben, niemanden kennt, die Kultur nicht kennt, die Einheimischen da nicht so wirklich kennt. Die sprechen zwar Englisch, ist ja, glaube ich, die Amtssprache da. Aber was ist die größte Herausforderung gerade am Anfang gewesen, als ihr dann da hingezogen seid?
Die größte Herausforderung waren sicher die Behörden, weil eben wir hatten gedacht, wir hätten alles gut vorbereitet und alles in die Wege geleitet. Und dann kommt man hier an und dann ist dann halt doch alles anders. Mit den Leuten, mit den Einheimischen, da hatte man eigentlich, würde ich sagen, viel Glück eben durch unsere Bekannten oder später dann guten Freunde von der Tauchbasis, weil die waren schon bald 10 Jahre hier. Und die haben uns dann, wie soll ich sagen, so mit den Dorfleuten in Verbindung gebracht und haben uns vielen Leuten vorgestellt. War eigentlich ganz toll. Und dann kommen natürlich dann, wenn sie dann wissen, oh, Weiße aus Europa wollen ein Hotel bauen, dann muss man dann erst den Leuten irgendwann klar machen, dass man hier nicht mit einem Sack voll oder einer Kiste voll Gold ankommt, sondern dass man ja einfach aus diversen Gründen sich entschieden hat, hierher zu kommen und dass man da jetzt nicht einfach den Reichen oder die reiche Tante aus Amerika ist, sondern dass wir halt auch hier einfach hierher gekommen sind und unser Leben hier aufbauen wollen.
Weil du jetzt gerade das Geld ansprichst, damit die Hörer hier auch eine ungefähre Vorstellung haben, wie viel oder wie war eure Investitionssumme? Also so, dass man auch weiß, okay, so viel hatten die, als sie sich da was aufgebaut haben.
Da muss ich gleich mal rechnen. wir haben ungefähr, weil, weißt du, das waren noch deutsche Mark und so Schweizer Franken, da muss ich jetzt schnell zusammenzählen. Also wir haben vielleicht mit etwa 150.000 angefangen.
Euro oder Mark?
Sagen wir mal US, weil hier wird eigentlich alles in US gerechnet, obwohl die Währung Eastern Caribbean Dollar ist.
Okay, also 150.000 US-Dollar, also schon natürlich ein gewisses Budget, wo man halt auch ein bisschen was anfangen kann. Ne?
Natürlich, ja, klar.
Weil du vorhin, und auf den Punkt möchte ich jetzt noch genauer eingehen, du hast das vorhin gesagt, ja, die Behörden, ist ja aber ein ganz wichtiger Punkt, denn die Behörden haben euch da eigentlich 3 Jahre gekostet, denn in den ersten 3 Jahren auf dieser Insel ist von eurer Seite her, glaube ich, oder durfte da nicht viel passieren.
Ja, also wir haben natürlich dann, wir sind gekommen, haben sofort alle Bewilligungen beantragt. Und eben, wir dachten, wir hätten alles sehr gut vorbereitet und dann ging gar nichts. Und dann haben wir gewartet, mussten natürlich dann in der Zwischenzeit auch wieder Geld verdienen, weil die Warterei hat uns dann auch sehr viel Geld gekostet wegen Währungsschwankungen. Und irgendwann dann hat dann der Tourismusminister hätte uns da weiterhelfen sollen, da ging gar nichts. Und irgendwann hat uns dann ein anderer Minister, den wir kannten, hat uns dann weitergeholfen. Also wir haben dann von Dezember 97, als wir hergekommen sind, bis im Sommer 2000 auf die Bewilligungen gewartet. Dazu muss ich noch sagen, damals eben gut Schweizerin, gut Deutscher, haben wir natürlich gedacht, nein, wir machen das alles richtig, wir warten, bis wir alle Bewilligungen haben. Heute wüssten wir es besser.
Also einfach machen.
Nicht immer auf alles warten, man macht einfach ganz genau. Aber damals war das so und ja, das sind halt dann so die Lehr- und Wanderjahre und die Gesellenstücke, die man da abliefern muss. Und wir konnten dann tatsächlich erst im Sommer 2000 mit dem Bau beginnen. Und das ging dann aber, weißt du, das ist keine verlorene Zeit. In der Zeit haben wir dann sehr viel gelernt, Leute kennengelernt, dies und jenes gelernt, wie es läuft, wie man mit den Behörden umgehen muss. Und dann, als wir dann endlich die Bewilligungen hatten und angefangen haben, ging es dann ziemlich, ziemlich ratzfatz. Mhm. Das ging dann vorwärts.
Gab es da irgendwo einen Punkt, ich meine, 3 Jahre sind auch eine lange Zeit, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein paar Monate, gab es da mal einen Punkt, wo ihr dann gedacht hättet, ach komm, das wird hier nichts mehr, wir gehen wieder? Oder war für euch einfach klar, auch wenn es 5 Jahre dauert, wir bleiben?
Also wir hatten schon viel zu viel investiert, weißt du, wir hatten schon unser ganzes, wir hatten schon alles investiert. Wir kamen ja mit einem 40-Fuß-Container vollgestopft mit Material. Wir hatten das Land gekauft, also das war eigentlich, nein, das war nie eine Frage, zurückzugehen. Damals war natürlich der Punkt, ja, was machen wir jetzt, oder? Irgendwo etwas, wir konnten ja nicht einfach unser Kapital aufbrauchen. Und ich bin dann zurück in die Schweiz, habe dort nochmal ein paar Monate gearbeitet. Stefan hat dann hier bei einem Deutschen einen Job gekriegt als Bauleiter. Ja, und dann haben wir uns halt durchgewurschtelt die erste Zeit.
Wenn man jetzt wie ihr so ein Hotel, so ein Gästehaus bauen will, das Ganze ist ja mittlerweile heute auch richtig gewachsen. Also ihr habt ja mehrere Apartments und so weiter. Mhm. Was für Talente, was braucht man da eigentlich vor Ort, damit man sowas sich aufbauen kann? Also weil ich denke mal nicht, dass da alles nur mit Gewerken passiert, wo dann der Maurer und irgendwie der Rohrleitungsverleger kommt, sondern man muss ja wahrscheinlich sehr viel selber Hand anlegen.
Ja, genau. Also wir sind beide ziemliche Allround-Talente, also eben Stefan im Bereich Bau und Elektro und whatever, und ich punkto Organisation und Marketing und Administration und mehrsprachig und so weiter. Und also wir hatten dann ursprünglich eigentlich die Idee, wir lassen das bauen von einer lokalen Baufirma. Weit gefehlt, die wollten nämlich so viel Geld haben, wie wir insgesamt für die Arbeitskosten berechnet hatten. Und dann irgendeinem Punkt haben wir gesagt, ja nee, machen wir nicht, wir bauen jetzt selber. Das heißt selber bauen, wir haben natürlich nicht selber gemauert, aber wir haben dann lokale Fachkräfte besucht und gefunden und angestellt und haben dann in dem Sinne selber gebaut.
Damit man so eine Vorstellung hat, wie anstrengend, wie stressig war diese Zeit, bis das alles aufgebaut war? Also wie viel Freizeit hat man da eigentlich, wenn man sowas aufbaut?
Keine.
Gar nichts. Also 7 Tage, 10 Stunden am Tag mindestens.
Ja. Also wir waren dann, am Anfang hatte man auch das ganze Jahr geöffnet und das wurde dann zu viel. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen September zu. Weil man braucht ein bisschen Zeit zum Atmen, man muss auch mal weg vielleicht. Wir haben einen Sohn, der ist 99 geboren, wir wollten auch, dass er natürlich die Familien in der Schweiz und in Deutschland kennt, also sind wir dann so alle 3 Jahre mal nach Europa. Man braucht einfach Zeit, weil Tourismus ist ein Verschleißjob, sage ich mal, ist ein wunderschöner Job, aber mit viel Verschleiß verbunden. Und man muss auch einfach mal Zeit haben, größere Arbeiten machen zu können und da können keine Gäste hier sein. Und ich weiß gar nicht mehr, wann wir das angefangen haben, eben dann im September zuzumachen. September ist auch in der Karibik ein ganz schlechter Monat für Tourismus, weil traditionell kommen dann sämtliche Hurricanes in diesem Monat in den Köpfen der Leute. Fast in der ganzen Welt sind die Sommerferien vorbei und so weiter. Dann haben wir einfach mal September zugemacht. Aber wenn man, also mittlerweile sind wir 6 Wochen im Jahr geschlossen, Anfang September bis Mitte Oktober. Aber sonst ist es halt schon jeden Tag, ohne Ausnahme und halt oft 14, 16 Stunden Präsenzzeit.
Wenn wir, ich weiß, das ist jetzt natürlich eine unglaublich lange Zeit, ne, 24 Jahre, wenn wir darauf zurückblicken, was war so die schönste Phase in dieser Zeit? Also wo du echt gesagt hast, das ist einfach, das ist jetzt mein Traum da?
Eigentlich, als wir dann wirklich mit dem Hotel fertig waren, als dann wirklich alles da war und auch mit den Produkten, die wir verkaufen, also wir verkaufen so Wochenprogramme, Wandern, Tauchen, Entdecken, das ist dann sehr gut gelaufen. Das war dann so das Gefühl, wow, jetzt habe ich es geschafft. Aber dann habe ich auch gedacht, jetzt bin ich 45 und habe keine Pläne mehr, was mache ich jetzt?
Ja, das finde ich ganz spannend. Zu den Plänen kommen wir dann am Ende noch. Es gab ja auch, und wir kommen ja gerade aus so einer schwierigen Phase, also 2017, das war so ein Jahr, wo es gerade bei euch auf der Insel sehr schwierig war. Da gab es einen Hurricane, der 90% der Insel zerstört hat. Wie seid ihr mit so einer Situation da umgegangen? Gerade wo man einfach merkt, okay, es ist jetzt praktisch alles weg.
Im Vergleich zur Pandemie, die wir jetzt haben, war das a piece of cake, ganz ehrlich. Weil Maria, also der Hurricane hieß Maria, wir reden halt einfach immer nur von Maria, der hat wohl Dominica wirklich zerfetzt, uns teilweise auch. Natürlich, klar, es gibt niemanden, der keine Schäden gehabt hat. Andererseits, es war ein lokales Ereignis. Wir haben sehr viel Hilfe gekriegt und zwar sehr, sehr schnell. Also ich meine das Land, nicht wir persönlich. Und eigentlich wussten alle, okay, es hat uns jetzt richtig erwischt, aber wir können wieder aufbauen und je schneller und je besser und je effizienter wir wieder aufbauen, umso schneller können wir wieder Gäste empfangen. Und das haben eigentlich alle gemacht. Und wir hatten dann, also das Ereignis war im September und wir hatten dann bereits im Januar wieder aufmachen können. Also es war ganz anders als die Pandemie, weil es hing dann wirklich von uns persönlich ab. Wie schnell können wir das machen? Wie schnell kriegen wir das Baumaterial, was wir brauchen? Weil es waren natürlich nicht nur, eben es waren 90% zerstört, also auch die Baugeschäfte waren zerstört. Es gab auch nichts mehr zu kaufen. Es war ein furchtbares Ereignis. Das ist etwas, was man sich selber und auch sonst niemandem wünscht, weil es war ein Monster-Hurricane. Er hat sich dann auch innerhalb von 24 Stunden von einem tropischen Sturm zu einer Kategorie 5 aufgebaut. Oft fragen die Leute, ja, wart ihr da nicht vorbereitet? Natürlich waren wir alle vorbereitet auf eine Kategorie 3 oder vielleicht 4, aber nicht auf einen Monster-Hurricane. Und da kann man sich einfach so möglich sich darauf vorzubereiten. Wir haben alles gemacht, was irgendwie möglich war. Und ja, wir haben es überstanden, wir haben es überlebt. Das meiste ist stehen geblieben, wir haben wieder aufgebaut. Und jetzt ist natürlich diese Pandemie, die einfach schlicht und ergreifend die ganze Welt betrifft. Und das ist was ganz anderes.
Wie geht's euch da jetzt in dieser Situation? Ich glaube, ihr hattet auch gar keine Gäste jetzt in dieser Zeit. Es geht langsam wieder los. Wie seid ihr da durch diese Phase gekommen? Und gab es da auch mal einen Punkt, wo so von Hoffnungslosigkeit, wo man dann sagt, okay, vielleicht müssen wir das hier doch aufgeben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten einiges zusammengespart, weil wir eigentlich so ein paar größere Renovationsarbeiten machen wollten. Eben nach 20 Jahren ist das langsam nötig. Und ja, es blieb uns halt nichts anderes übrig, als von diesem Ersparten zu leben, weil wir haben eigentlich seit Ende März 2020 kaum Gäste gehabt. Also am 17. März musste man dann alle Leute noch rausbringen, weil da kam dann der erste Lockdown. Dann haben wir wirklich alle, die noch da waren, geschickt, also jetzt bei uns im Hotel. Und am 20. März, war dann 2020 war dann Feierabend. Dann ging erst mal ein paar Monate gar nichts. Dann hat die lokale Hotelvereinigung hat ein sehr, sehr, sehr gutes Programm entwickelt, nämlich Safe in Nature, Managed Experience. Also erst musste man dann zertifizieren, dass wir Quarantänegäste aufnehmen konnten. Es wollten natürlich viele Dominikaner, wollten nach Dominica zurückkommen und die am Anfang, klar, mussten alle Quarantäne machen. Dann haben wir uns Quarantäne zertifizieren lassen, haben dann, aber also wohlverstanden, das waren ein paar Leute. Und eigentlich erst dann so vor Weihnachten 2020 haben wir dann ein paar Gäste gekriegt. Und eben, ja, okay, nachher kam diese Managed Experience, da hätten dann eigentlich Leute auch während der Quarantäne zertifizierte Ausflüge machen können. Das ist aber nicht so gut gelaufen. Also wir hatten, glaube ich, insgesamt 5 solcher Gäste. Davon lebt man natürlich auch nicht lange. Wir haben einfach versucht, so lange offen zu bleiben wie möglich, auch wegen unserer Angestellten. Wir wollten die auch nicht einfach jetzt da im Regen stehen lassen. Aber irgendwann kommen halt dann die unpopulären Entscheidungen, wo man sagen muss, bis hierhin und nicht weiter, jetzt geht's nicht mehr. Und wir haben jetzt eigentlich mit diesem Programm immer so ein bisschen mal wieder da ein Gästlein gehabt und dort ein Gästlein. Aber ja, also großartig Geld ist da nicht reingekommen.
Ja, wer jetzt zuhört und zum Beispiel sich schon überlegt, wo er seinen Winter verbringen will, irgendwo in der Wärme, wo es schön ist, also ich kann das wirklich sehr empfehlen, schaut euch mal die Webseite an von Annette und die verlinke ich in den Shownotes. Also wer vielleicht auch Lust hat, nach Dominica zu reisen, unbedingt da mal reinklicken, denn da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, auch Ausflüge, du hast das vorhin auch gesagt, gerade Leute, die tauchen wollen, ist das natürlich da eine Top-Region. Für Auswanderer, die jetzt zuhören und überlegen, ja, Karibik, das würde mir auch gefallen, weil was du auch vorhin gesagt hast, ich vermisse das Meer, ich vermisse die Sonne, ich will auch in die Karibik. Ihr habt viele Leute kommen und gehen sehen, auch auf Dominica. Was war so der Hauptgrund, warum die Leute wieder gegangen sind? Warum hat es bei denen nicht geklappt?
Es kommen trotz allem viele Leute mit, sage ich jetzt mal, Urlaubsvorstellungen. Die kommen hierher, haben sich vielleicht schon informiert, aber die Bilder haben ihnen gefallen und so weiter und so fort. Und dann denken sie, juhui, da machen wir mal was. Dann kommen sie hierher und eben dann fangen die Behördengänge an. Und das schreckt dann schon sehr viele ab, weil dann sehen sie, ups, alles nicht so einfach. Hier gibt es viele Gesetze, hier gibt es viele Regeln. Ja, wir sind ein ganz normaler Staat mit ganz normalen Gesetzen und Regeln, an die man sich tunlichst zu halten hat. Weil ich persönlich finde, gerade wenn man auswandert und in ein Gastland geht, ist es ganz wichtig, dass man ist Gast, man ist lange Gast am Anfang. Viele Jahre ist man Gast. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich halt wirklich an die örtlichen Gegebenheiten inklusive Gesetze und Vorschriften hält. Und viele kommen dann und denken, juhui, bisschen Karibik, bisschen Hängematte, bisschen Rumpunsch trinken. Und wenn es dann darum geht, halt wirklich was zu machen, Land zu kaufen, was aufzubauen, dann wird es schwierig. Sie kommen mit falschen Vorstellungen, sie informieren sich nicht, sie denken, ja, geht dann schon irgendwie. Und es geht dann eben nicht irgendwie. Man muss sich halt wirklich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und sich an die Gegebenheiten anpassen und halten. Das heißt nicht, dass man seine eigene Identität oder was man von Europa mit sich bringt, wovon man überzeugt ist, aufgeben muss, aber man muss da irgendwo eine Balance finden.
Also hast du das Gefühl, da sind auch viele mit so einer rosaroten Brille unterwegs und sagen, ja, das ist halt so schön, das Wetter und so tolle Natur und so. Und dann aber feststellen nach einem halben Jahr, oh, ich muss ja trotzdem noch was arbeiten, damit ich hier länger leben kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben einige Leute kommen und gehen sehen. Es gibt auch welche, die noch da sind, aber die halt jetzt einfach, ja, die nicht mal mehr das Geld haben, um abzureisen. Und die irgendwie versuchen, sich jetzt da durchzuwurschteln. Es ist auch eine Möglichkeit, aber wenn man halt irgendwo hin will, und ich würde wirklich sagen, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, in den europäischen Ländern ist das auch nicht so viel anders, wenn man irgendwo nach Südeuropa auswandern will. Man muss schon wissen, was man will. Und wenn man das wirklich will, auch das Durchhaltevermögen haben, eben alle möglichen Ungereimtheiten, ja, durchzustehen.
Ja, ich glaube, also jetzt gerade in dem, was du erzählt hast, es sind ganz viele Tipps drin, weil danach wollte ich dich eigentlich fragen, was du Leuten rätst, die dahin auswandern wollen, aber ich glaube, du hast hier gerade schon alles aufgezählt. Deswegen noch, wo siehst du denn noch Möglichkeiten, Potenzial auf Dominica, also wo du sagst, ja, das braucht es noch, also wenn Leute hinkommen wollen, da sehe ich noch in den nächsten Jahren, klar, wenn jetzt die Pandemie dann vorbei ist, da sehe ich Möglichkeiten.
Also hier gibt es auf jeden Fall noch sehr viele Möglichkeiten. Es ist im Moment vielleicht gerade in der Hotellerie etwas schwierig, weil es werden momentan vor allem Luxushotels bevorzugt. Also wenn jemand kommt, das sind natürlich dann große Ketten, große Konsortien, weil Dominica will, in meinen Augen leider, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, sie wollen so ein bisschen auf High Luxury, 5 Sterne, 6 Sterne gehen, wobei natürlich dann an der Infrastruktur noch ganz vieles fehlt. Aber ich denke, wenn man das wirklich will, wenn man ein schönes Grundstück hat, wenn man eben auch genaue Ideen hat, was man wirklich umsetzen will, dann gibt es natürlich noch unzählige Möglichkeiten. Also Dominica ist natürlich ein Tauchparadies, also gilt als eines der 10 besten Tauchgebiete der Welt, ist aber auch ein absolutes Wanderparadies. Also wir haben ungefähr 550 Kilometer Wanderwege, darunter der längste Long-Distance-Hiking-Trail, Langstreckenwanderweg in der Karibik, der führt über die ganze Insel. Es ist eigentlich, also alles, was mit Natur zu tun hat, ist hier, hat fast unbegrenzte Möglichkeiten. Wir haben auch ziemlich viele Leute, die zum Beispiel hierher kommen, die machen dann was im Gesundheitstourismus, also Kräutermedizin oder Chiropraktik oder Yoga. Ja, gibt halt ganz viel hier, es ist unglaublich schön und
Retreats.
Jede Menge, ja. Aber auch sehr gute Sachen. Ich schmunzle da immer ein bisschen, weil es gibt natürlich Karten drüben, wenn wir von Retreats reden, aber wir haben ein paar sehr gute Leute hier.
Du hast auch ganz am Anfang des Gesprächs mal noch über Pläne gesprochen. Jetzt 25 Jahre in der Karibik, wenn wir jetzt so zum Ende des Gesprächs so einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht euer Leben aus in den nächsten 2 Jahren, wenn wir nochmal sprechen, vielleicht auch perspektivisch 10 Jahre, was habt ihr noch vor?
Also weiter ausbauen eigentlich nicht mehr, weil das ist so wie es ist es ideal. Weil eben manchmal heißt dann, ja, warum macht ihr noch mehr, nicht noch mehr und größer? Nein, das ist okay, so wie es ist. Das ist genauso, wie wir es haben möchten. Es ist für die Gäste angenehm, es ist für uns angenehm. Weiter ausbauen bestimmt nicht. Also und wir werden jetzt demnächst in diesem Theater beide 57 und wir möchten uns eigentlich dann so mit 60 langsam aus dem Geschäft zurückziehen. Das heißt
Nachfolger.
Ja, wir suchen entweder Nachfolger oder vielleicht werden wir das Ganze dann in etwas anderes umwandeln, was wir dann aber nicht mehr selber betreiben möchten. Also die Idee ist schon, dass wir in den nächsten, sage ich jetzt mal, 3 bis 5 bis hoffentlich maximal 7 Jahre das Hotelgeschäft abgeben können Und natürlich aber dann, wir wohnen ja eben gerade nebenan auf dem Bungalow-Grundstück sozusagen. Und das wäre dann so unsere Altersbeschäftigung, sag ich jetzt mal.
Über den Zaun zu gucken, was die Nachfolger machen.
Nein, das will ich dann eigentlich nicht. Also eben, wenn es dann tatsächlich Nachfolger gibt, dann sind wir natürlich gerne bereit, denen vielleicht die ersten 2-3 Jahre ein bisschen zu helfen hier und da. Aber es muss dann mal zu einem Abschluss kommen. Und ja, vielleicht machen wir da ein bisschen was mit Tierschutz. Ich bin unglaublich tierlieb. Also hier ist es allen strengstens verboten, irgendetwas umzubringen, was nicht Kakerlake oder Mücke ist. Also Skorpione werden eingefangen und vorsichtig ausgesetzt. Schlangen werden vorsichtig umplatziert. Die Leguane lassen wir sowieso in Ruhe. Die gehören zum Grundstück. Also da bin ich ganz extrem. Und natürlich eben, also auch jetzt sogenannte Haustiere, Hunde, Katzen, da gibt es noch viel zu machen. Vielleicht geht es dann mal in die Richtung, aber das weiß ich noch nicht.
Annette, das war sehr inspirierend, sehr spannend. Ich weiß, wir könnten wahrscheinlich jetzt hier noch stundenlang über eure Zeit und die Pläne auf Dominica sprechen. Wir sind leider hier schon zum Ende gekommen, aber ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wer sich das einmal anschauen möchte. Alle Links dazu gibt es in den Shownotes hier im Podcast. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns spätestens in 2 Jahren nochmal sprechen und bin gespannt, wie es dann bei euch aussieht.
Ich bedanke mich herzlich auch für das Gespräch. Das war sehr interessant. Ich gebe wirklich auch gern Informationen weiter, weil ich weiß, dass viele vom Auswandern träumen und man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt. Wie gesagt, man glaubt, man weiß alles, aber trotzdem nicht. Und ich gebe da sehr gerne Auskunft. Und zwar ganz toll. Vielen herzlichen Dank.
Das war die inspirierende Geschichte von Annette, die 1997 in der Schweiz ihre Koffer gepackt hat und sich für ein neues Leben in der Karibik entschieden hat. Fantastische Bilder aus Dominica gibt es übrigens auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, also unbedingt reinschauen und abonnieren. Und ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche übrigens, noch kurzer Hinweis, gibt es eine weitere Spezialfolge rund um eines der wichtigsten Themen beim Auswandern. Also hör da unbedingt rein. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.